Es war eine dieser ganz dichten Momente. Jesus war in Nazareth angekommen, seiner Heimatstadt oder da, wo seine Eltern herkommen. Und alle waren gespannt, was der Kerle jetzt sagen wird. Manche hatten gehört, er sei irgendwie sowas wie ein Wanderprediger geworden. Er sei eine bedeutende Persönlichkeit, er hätte schon vieles an Wundern und so weiter getan. Und so stand er dort in Nazareth in dieser Synagoge. Und dann haben sie ihn gefragt, Jesus, kannst du nicht predigen? Die Leute sagen doch, du bist ein großer Prediger. Und er hat gesagt, ja, kann ich machen. Ist aufgestanden und jemand hat ihm eine Schriftrolle gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Schriftrollen auskennt, es ist gar nicht so einfach, da die richtige Stelle zu finden. Jesaja war es. Jesaja, und Jesaja ist ein ziemlich dickes Buch. 66 Kapitel. Stellt euch das mal als Schriftrolle vor. Da kriegt man eine Sehnenscheidenentzündung, bis man die an die richtige Stelle gekurbelt hat. Ich weiß nicht, wie das damals war. Ob Jesus tatsächlich sie nochmal hingedreht hat, auf jeden Fall hat er Worte aus Jesaja 61 vorgelesen. Und dann hat er darüber gepredigt. Und diese Predigt war die kürzeste Predigt, die jemals gehalten wurde. Alle haben gespannt. Was sagt er jetzt zu dem Text? Stille kehrt ein. Gespannte Stille. Was wird Jesus sagen? Und er stand auf und hat gesagt, heute hat sich erfüllt, was ich gerade vorgelesen habe. Und setzt sich wieder hin. Super kurz, aber so der Hammer. Denn Jesus hat damit deutlich gemacht, was das Reich Gottes ist und dass er der ist, der das Reich Gottes hervorbringen will. Lass uns auf diesen Text hören, den Jesus da vorgelesen hat, denn in ihm steckt drin, was Reich Gottes eigentlich ist und was Reich Gottes bedeutet. Wir haben ja vorher gehört, in der Pariser Basis steht, das Reich des Meisters auszubreiten. Und dann ist es ja ganz wichtig, immer wieder sich vor Augen zu halten, was ist eigentlich dieses Reich des Meisters? Wie sieht es eigentlich aus? Was bedeutet das? Ich möchte euch diesen Text vorlesen, den Jesus vorgelesen hat. Zuerst geht dieser Text ein in Jesaja 61, woher das Reich Gottes kommt. Jesus liest vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und dann beschreibt dieser Text aus Jesaja 61 den Auftrag des Reiches Gottes, was das Reich Gottes bewirken will. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Er hat mich gesandt, ein Jahr auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt. Ich soll einen Tag ansagen, an dem Gott das Unrecht wieder gut macht. Ich soll alle Trauernden trösten und den Klagenden in Zion Freude bringen. Und was ist das Ergebnis? Dann tragen sie einen Kopfschmuck, statt sich Asche aufs Haupt zu streuen. Sie salben sich mit duftenden Ölen, statt Trauergewänder anzulegen. Wo Verzweiflung herrschte, erklingen Loblieder. Dann nennt man sie Eichen der Gerechtigkeit, Gatten des Herrn, der seine Herrlichkeit zeigt. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Geheilt werden Menschen, getröstet werden Menschen, Freude bricht sich Bahn und Freiheit. Habt ihr es gemerkt? Dreimal sogar kommt das Stichwort Freiheit vor. Was für eine geniale Sache, die Jesus in die Welt gebracht hat. Das Reich Gottes hat Jesus aufgerichtet, ist mitten unter uns etwas so Geniales. Als wir damals in Mumbai waren, so vor ungefähr einem halben Jahr, und wir Heim besucht haben, da stand es mir vor Augen. Genauso. Genauso sieht es aus. Das war so sichtbar. Diese Menschen, die aus der Sklaverei kommen, die befreit werden, wo Unrecht wieder gut gemacht wird, wo Heil geschieht. wo Herzen, gebrochene Herzen wieder heil werden, wo ein Loblied erklingt, wo Freude herrscht. Für mich war das damals so, ah, genau, so sieht Reich Gottes aus. Und Reich Gottes gibt es an so vielen Stellen unter uns zu entdecken. Aber wie ist das? Wie kommt das Reich Gottes eigentlich? Zum einen, es geht immer von Gott aus. Gottes Reich ist nicht was, was wir jetzt beschließen, das fangen wir jetzt an, sondern das hat Gott in die Welt geschickt. So hat Gott Jesus gesandt. Und Jesus ist der, der es in die Welt bringt. Es geht von Gott aus. Es ist eine Bewegung, die von Gott ausgeht und die ganz eng mit dem Wirken des Heiligen Geistes verbunden ist. Jesus selber, Jesaja 61, liest er das vor. Der Heilige Geist ist auf mir. Und wenn wir die Geschichten sehen, die wir in den Evangelien lesen, dann ist es Jesus, der selber mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, bevor er seinen Auftrag wahrgenommen hat. Immer und immer wieder hören wir davon, dass der Heilige Geist Raum hat und das vom Heiligen Geist ausgeht. Und zugleich ist es das Wort Gottes. Jesus liest es vor, Jesus predigt es. An einer anderen Stelle im Propheten Jesaja heißt es mal, dass Gott sein Wort hineinsendet in die Welt wie ein Regen, der dieses Land befeuchtet und Regen schenkt und damit Fruchtbarkeit schenkt und damit etwas schenkt, dass es wachsen und lebendig werden kann. Gottes Wort und der Heilige Geist gemeinsam bringen das Reich Gottes hervor. Und dann sind es Menschen, die dieses Wort hören und plötzlich verstehen, weil der Heilige Geist ihnen aufgeschlossen hat, was da passiert. Es gibt die schöne Geschichte von der Lydia, der Purpurkrämerin, heißt es bei Luther, Purpurhändlerin wird man vielleicht heute eher sagen. Diese Frau, die wahrscheinlich ein eigenes Modelabel hat, damit schließt sich der Kreis zu dem, was wir vorher gehört haben. Allerdings hat die eben mit roten Klamotten gehandelt, Purpur. Diese Frau hat die Botschaft gehört, sie hat das Wort gehört und dann heißt es, und Gott öffnete ihr Herz. Das ist der Heilige Geist, der dafür sorgt, dass Menschen dieses Wort Gottes verstehen und dann sich verändern. Und das nennt man Offenbarung. Als Jesus den Petrus fragt, was sagen die Leute, wer bin ich? Da sagt der Petrus, die einen sagen das, die anderen sagen das und die nächsten sagen das. Aber du Petrus, was sagst du, wer ich bin? Und dann sagt er, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortet Jesus, das weißt du nicht von dir allein. Das ist dir offenbart worden. Das ist eine Erkenntnis, die von Gott kommt. Aber es ist mehr als eine Erkenntnis. Es ist eine Erkenntnis, die in dem Moment, wo man sie hat, das ganze Leben radikal verändert. Der Paulus, der war unterwegs, wollte Christen verfolgen in Damaskus und dann hatte er diesen Moment, wo Christus ihm begegnet ist, wo er erkannt hat, wo ihm offenbart wurde, was eigentlich die Wahrheit ist. Den hat es vom Pferd gehauen, er hat nichts mehr gesehen, er hat sein Leben verändert, sich taufen lassen, ist Christ geworden. Das ist Offenbarung. Eine Erkenntnis, die mich erschüttert, die durch mein Leben hindurchgeht und mein Leben verändert, die mich packt, gestaltet und mich nicht so zurücklässt, wie ich vorher war. Nicht, wo ich irgendwas einfach nur verstanden habe, sondern tatsächlich diese Erkenntnis mein ganzes Leben verändert. Das ist Offenbarung. Gott durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort gibt etwas mir in mein Leben hinein und das zündet. Es verändert mich, es erneuert mich. Das ist Offenbarung. Und damit fängt das Reich Gottes immer an, mit diesem Moment einer Offenbarung. In diesem Moment, wo du erkennst, wer Gott ist und was Gott für dich getan hat. In diesem Moment beginnt eigentlich Reich Gottes. Es ist die Initialzündung des Reiches Gottes. Und was wird offenbart? Was gibt uns Gott? Gott offenbart seine unglaublich große Liebe. Wisst ihr, der Paulus, der hat Christen verfolgt. Das waren schreckliche Dinge, die der mit den Menschen getan hat. Und dann begegnet ihm Jesus. Und also wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte dem Paulus einige Sachen gesagt. Ja, Freundchen, was tust du da? Und so weiter. Den hätte man so richtig in den Senkel stellen können. Aber was fragt Jesus? Warum verfolgst du mich? Das eine gute Frage, oder? Liebevoll, freundlich. Das ist Gott. Er offenbart seine ganze Liebe und zeigt, wer er ist. Und das ist es, was Menschen verändert. Menschen erkennen die Gnade Gottes. Was muss das für ein Schock gewesen sein, für den Paulus genau das Falsche getan zu haben und dann auch noch zu erleben, dass Gott einfach vergibt. Einfach vergibt. Was für ein Geschenk, dass Gott ein Gott ist, der alle Schuld vergibt. Und ich weiß, dass es viele unter uns gibt, die immer wieder mit dieser Frage ringen, dass man was falsch gemacht hat oder immer wieder an den gleichen Fragen dran ist oder vielleicht ein Lebensthema hat, wo man sagt, das kann mir nicht vergeben werden. Aber Gott vergibt alle Schuld. Er ist gnädig. Und er möchte auch von dir keine Gegenleistung. Wenn du jemals Gott versprochen hast, ich will das und das tun, wenn du mein Gebet erhörst. Es ist gut, wenn du das versprochen hast, aber du musst Gott nichts versprechen. Weißt du, er hat dich einfach lieb, so wie du bist. Und er ist für dich und er ist an deiner Seite und er schenkt dir das ewige Leben. Einfach so, weil er dich mag. So ist Gott. Und Gott ist treu in allem. Er bleibt bei mir, an deiner Seite. Er vergisst dich nicht. Er hat echt einen Riesenjob. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen ständig beten. Wenn drei Leute gleichzeitig reden, habe ich schon Blackout. Gott hört alles und ist treu und steht zu dir und bleibt an deiner Seite. Und Gott, er freut sich. Manchmal denke ich mir, was ich so für Bilder im Kopf habe, dass Gott vielleicht so ein bisschen distanziert ist, wenn ich komme. Oder was Gott so über mich denkt, dass der so seine Listen da hat oder keine Ahnung. Aber einfach sich wahrzunehmen, hey Gott, der freut sich. Wenn ich zu ihm bete, dann freut er sich. Mein Kind kommt zu mir. Ja, super. Und wenn er an mich denkt, dann freut er sich, weil ich sein Kind bin und weil ich von ihm geliebt bin. Und es ist unglaublich. Manchmal denken wir, Gott ist so ein bisschen kritisch oder distanziert oder wie auch immer. Nein, wenn er an dich denkt, dann freut er sich. Ich meine, wenn ich an mich denke, freue ich mich nicht so. Und es gibt auch Menschen, über die ich denke, da freue ich mich auch nicht. Aber Gott, wenn er an dich denkt, wenn er an jeden Menschen denkt, dann freut er sich. Ah, die Menschen machen auch vieles falsch. Klar, kein Problem. Da hat er auch ein Problem damit. Und trotzdem, er freut sich nicht über das, was die Menschen tun. Er freut sich über dich. Jetzt im Moment, da denkt er an dich und denkt sich, wie kann ich dir einen schönen Tag schenken? Wie kann ich für dich sein? Was kann ich tun, dass du die Gnade und meine Liebe verstehen kannst? Und Gott nimmt jeden Menschen an. Und er nimmt uns nicht nur an im Sinne von, naja, komm halt rein, wenn es sein muss, setz dich da hinten hin. Sondern er nimmt an, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der sich aufmacht und dem Sohn entgegenrennt. Und dann steckt er ihm den Ring an und sagt, du bist mein Sohn, du gehörst zu mir. Ich liebe dich und jetzt bist du da und jetzt bleibst du da und jetzt wird gefeiert. Das ist Annahme und so geht Gott mit uns um. Und das ist das, was Gott offenbart, was Gott durch sein Wort und durch den Heiligen Geist uns, euch, mir, dir immer und immer wieder aufs Neue zeigt. Und wenn das passiert, dann verändern sich Menschen. Wenn Menschen die Gnade Gottes in der Tiefe ihres Herzens erleben, dann werden sie großzügig und dankbar, weil sie überwältigt sind von der Gnade Gottes. Wo Menschen die Treue Gottes spüren und erleben, da werden sie einfach mutig, da riskieren sie ihre Sachen, da machen sie den Mund auf. Es ist interessant, dass Diktatoren immer ein Problem haben mit Christen. Warum? Weil Christen den Mund aufmachen. Warum? Weil sie mutig sind. Warum sind sie mutig? Weil sie an die Treue und die Liebe Gottes glauben. Weil Gott sie mutig macht, weil die Treue Gottes sie mutig macht. Und wo Menschen diese Freude Gottes spüren über ihr Leben, da werden sie auch fröhlich. Ist das nicht schön, wenn wir uns vorstellen, dass Gott hier mitten unter uns ist und einfach lacht? Stell dich das mal vor. Gott steht hier und lacht und sagt, hey, was ist das für ein toller Tag? Und er geht hier durch die Reihen und strahlt jeden an und lacht und ist fröhlich. Viele stellen sich das gerade nicht vor. Gucken alle ganz ernst. Stell dir das mal vor, Gott kommt zu dir und erzählt dir einen Witz. Ist das nicht schön? Und wo das passiert, da öffnen sich Menschen. Da werden sie selber fröhlich und voller Freude. Und von Menschen, die Annahme Gottes erfahren und erleben, da werden sie selber frei und können auch andere Menschen wertschätzen und lieben. Manche haben es vielleicht gecheckt in diesen Dingen, die da vorne stehen, verstecken sich unsere CVM-Werte drin. Wer hat es denn rausgefunden und wagt mal, die 5 Werte hier vorzustellen? Die Annemarie da hinten, die hat sich gleich gemeldet hier. Annemarie, das ist auch super, du bist ganz hinten, das heißt, du musst ganz laut reden und wir helfen dir alle. Sehr gut, vielen Dank. Ein Applaus. Großzügigkeit, Dankbarkeit, Mut, Freude und Ehre. Ja, und es geschieht einfach da, wo Gott sich offenbart, wo Gott sein Wesen uns zeigt, dir zeigt. Da passiert es einfach, dass das mit Menschen, aus Menschen herauskommt. Die Offenbarung prägt eine Haltung. Die Offenbarung Gottes prägt eine Haltung. Aber das bleibt nicht nur bei einer eigenen inneren Haltung. Aus einer Haltung entsteht eine Atmosphäre. Wo viele Menschen in dieser Haltung leben, die ich gerade beschrieben habe, wo viele Menschen diese Offenbarung annehmen, selber verändert werden und zusammen eine Gemeinschaft, ein Miteinander gestalten, da entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Und diese Atmosphäre, die beginnt irgendwann sich zu verdichten. Und dann plötzlich steht da, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich finde es so schön, wie das in dem Jesaja 61 Text heißt, dass die Gemeinschaft zu einem Garten wird, in dem die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Dahinter steckt natürlich das Bild vom Garten Eden, in dem Gott umhergeht, mit den Menschen Abendspaziergänge macht und Gott und Mensch gemeinsam feiern können und das Leben genießen. Aus dieser Offenbarung, die ich bekomme, werde ich verändert. Und wenn wir, die wir verändert werden, zusammenkommen, dann prägen wir eine Atmosphäre. Und plötzlich in dieser Atmosphäre wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar, wird das Reich Gottes erlebbar und Menschen sagen, Gott ist mitten unter euch. So stellt sich Paulus tatsächlich auch den Gottesdienst vor. Beschreibt er im 1. Korintherbrief, dass Menschen, Heiden, die einfach so den christlichen Gottesdienst besuchen, am Ende einfach niederfallen und sagen, Gott ist mitten unter euch. Oder hier ist das Reich Gottes. Oder hier sehe ich die Herrlichkeit Gottes. So geschieht Reich Gottes. Aus der Offenbarung erwachsen Haltungen. Aus Haltung entsteht eine Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre wird dann das Reich Gottes in konkreten Dingen sichtbar und erlebbar. Manchmal hört dann immer Sätze wie, wir müssen das Reich Gottes bauen oder wir wollen das Reich Gottes bauen. Ich bin super froh, dass in der Pariser Basis Ausbreiten steht und nicht bauen. Aber ausbreiten ist ja auch so ein bisschen, ja, das müssen wir da machen, ja, ausbreiten. Da denkt man gleich, wir müssen da jetzt aktiv werden. Wie geht es eigentlich mit dem Reich Gottes jetzt? Wenn so das Reich Gottes entsteht, wie ich das beschrieben habe, können wir das dann bauen? Können wir das dann machen? Nein, können wir nicht. Wir können eigentlich das Reich Gottes nicht machen. Denn, dass es Offenbarung hat, dazu braucht es den Geist und dazu braucht es das Wort Gottes. Das ist nicht von uns gemacht. Dass wir das Wort Gottes erkennen, geht durch den Heiligen Geist, ist nicht von uns gemacht. Dass diese Haltung, diese Offenbarung dann mein Leben prägt und verändert und neue Haltungen hervorbringt, das ist nicht von mir gemacht, das kann ich nicht machen, das können wir auch nicht in anderen hervorbringen. Und dass dann aus diesen verschiedenen Haltungen eine Atmosphäre entsteht und aus dieser Atmosphäre dann plötzlich das Reich Gottes, die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, das können wir auch nicht machen. Also auf diese Frage müssen wir eigentlich sagen, wir können nichts tun. Und trotzdem, so einfach ist es dann doch nicht. Denn manchmal gibt es dann doch das ein oder andere, was wir vielleicht doch tun können. Und jetzt gar nicht auf der Ebene, dass wir große Dinge machen müssen, eher darum, dass wir uns immer wieder öffnen. Dass wir uns ganz bewusst immer wieder sagen, ich möchte. Ich möchte das. Ich möchte in diesem Reich Gottes sein. Ich möchte in dieser Atmosphäre sein. Ich möchte in dieser Haltung sein. Das Erste, was ich dich bitte, wenn du sagst, ich möchte, dass das Reich Gottes kommt, das Erste, was ich dich bitte, ist, bitte den Heiligen Geist, dass er dir immer wieder die Liebe Gottes und den Vater offenbart. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir immer wieder offenbart, wer Jesus ist. Wir vergessen das so schnell. Und so schnell rückt es bei uns auf eine Kopfebene und nicht auf diese Herzensebene, auf der wir die Gemeinschaft mit Gott und mit dem Vater haben können. Und ich bitte dich, wenn du möchtest, dass das Reich Gottes wächst, in dieser Stadt, in unserem Land, in CVM, wo auch immer, dann bitte bete. Heiliger Geist, zeig mir den Vater. Und am besten täglich. Denn dann kann er in dir wirken. Und das Zweite ist, lass dich von Gott prägen. Ich merke, in mir gibt es durchaus die Möglichkeit, mich prägen zu lassen. Prägen lassen heißt, ich mache mich weich. Ich bin bereit, etwas anzunehmen. Ich bin bereit, mich verändern zu lassen. Ich bin bereit, zuzuhören. Das ist so eine Art Offenheit. Stellt euch so einen Wachsklumpen vor und da gibt es ja diese alten Siegelringe, kennt ihr? Ja, so einen Wachsklumpen und dann macht man so ein bisschen das Wachs warm und dann guckt man den Siegelring da rein und dann ist das wie so eine Unterschrift. Aber wenn der Wachsklumpen nicht weich ist, nicht warm ist, sondern vielleicht frisch aus dem Gefrierfach kommt, dann ist der so hart, dass der sich nicht prägen lässt, dass der Stempel sich nicht eindrücken lässt. Und wenn du möchtest, dass das Reich Gottes wächst, dann bitte ich dich, dass du nicht aus dem Gefrierfach kommst, sondern dass du warm bist, weich bist, dass Gott dich prägen kann, dass Gottes Liebe dich prägen kann und verändern kann. Und dann kann ich mich auch senden lassen. Ich kann sagen, ja, es ist ja nett. Aber dann kann ich auch sagen, nein, ich möchte diesen Mut, den Gott mir schenkt, in meinem Alltag umsetzen und leben. Ich möchte das, was in mir gewachsen ist, umsetzen und leben. Ich möchte dieses Annehmen, was ich erlebt habe, auch, dass es andere erleben. Und dann entsteht plötzlich so ein Projekt wie Chaim oder viele andere Dinge. Dann entsteht aber auch sowas, dass Menschen in der Jungschar oder in einem Jugendkreis sich angenommen fühlen und merken, da bin ich zu Hause. Und da wird dann plötzlich etwas sichtbar von diesem Reich Gottes. Und ich möchte dich einladen, das, was du empfangen hast, da, wo Gott dich verändert hat, es nicht zu verstecken, nicht nur für dich zu kultivieren, sondern ihm Raum zu geben, es auszubreiten und auszuteilen. Können wir zum Reich Gottes was beitragen? Ja, machen können wir es nicht, aber wir können etwas beitragen. Wir können uns immer wieder für den Heiligen Geist öffnen. Wir können uns von Gott prägen lassen. Und wir können mithelfen, dass dieses Reich Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Das wünsche ich mir für unseren CVM, für den offenen Abend, für unsere Gemeinschaft von Gemeinden hier in Stuttgart und für unser Land. Denn ich glaube, das ist das Beste, was Deutschland zur Stadt und zum Land passieren kann, ist, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Dass dieser Garten sichtbar wird, in dem die Herrlichkeit Gottes erfahrbar ist. Jesus, wir wünschen uns das. Wir wünschen uns, dass dein Reich unter uns kommt. Wir wünschen uns, dass Menschen dich erkennen und deine Herrlichkeit erkennen. Wir sehnen uns da danach. Und Jesus, weil wir uns da danach sehen, möchten wir auch selber uns ganz öffnen für dich. Wir wollen nicht sagen, das Reich Gottes soll mit denen beginnen und mit der Gemeinde und mit denen und die anderen sollen anfangen. Denn Jesus, ich möchte, dass du mit mir anfängst. Und dass du mit mir so anfängst, dass du mir immer wieder neu zeigst, wer du bist. Dass du mir zeigst, dass du ein liebevoller Gott bist. Ein guter Gott, ein barmherziger Gott. Schenke mir diese Einsicht tief in mein Herz hinein. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass das nicht einfach nur dann abgehakt wird, dass ich sage, ja, das weiß ich schon, Gott ist gut. Sondern, dass es beginnt, mich zu verändern. Dass deine Güte langsam zu meiner Güte wird. Dass deine Treue zu meinem Mut wird. Dass deine Gnade zu meiner Großzügigkeit wird. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das an mir tust und an uns tust. Ich möchte jetzt ganz bewusst sagen, und vielleicht sind es auch viele von uns, die das jetzt auch ganz bewusst sagen, ich möchte weich sein, Jesus, dass du mich prägen kannst. Dass du deinen Stempel mir aufdrücken kannst, dass du deine Güte auf mein Leben legen kannst. Ich möchte weich sein, dass ich es annehmen und empfangen kann. Viele von uns beten das jetzt. Ich möchte weich sein, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir dann aktiv werden können, um an der einen oder anderen Stelle das, was sichtbar wird vom Reich Gottes, auch hervorzuheben, zu unterstreichen. Denn da, wo diese Atmosphäre des Glaubens ist, des Reiches Gottes, da wird es sichtbar. Hilf mir, Herr, es dann auch zu erkennen, hervorzuheben, wahrzunehmen, zu unterstreichen. Wir sehnen uns danach, Herr, dass dein Reich sichtbar wird in unserer Mitte. Wir wollen das miteinander und füreinander beten. Und ich lade euch ein, jetzt so einen Moment der Stille zu haben, wo ihr das für euch selber beten könnt. Vielleicht neu um eine Offenbarung der Liebe Gottes. Vielleicht neu, dass Jesus dich mehr prägt. Oder dass er dir hilft, in deinem Alltag das Reich Gottes sichtbar zu machen. Ich lade dich ein, das jetzt einfach für dich zu beten. Und damit Teil dieser großen Bewegung zu werden. Des Reiches Gottes. Nicht Zuschauer, sondern Teilnehmer. Komm, Heiliger Geist.